Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund-Unglücklich-Kongress. Mein Name ist Susanne Willhöft, Netzwerkerin mit Herz, und ich freue mich heute wieder über ein sehr spannendes Thema mit dem lieben Dr. Volker Schmiedl. Dr. Schmiedl ist seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile in der, sag ich mal, in der Medizin, in der ganzheitlichen Medizin zu Hause. Er ist kein unbekanntes Gesicht. Ja, und wir wollen heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich um das Thema Langlebigkeit oder auch, wie es so schön heißt, Longevity, ich kann es immer noch nicht aussprechen.
Longevity.
Ganz genau, das ist ein Wort, das will mir nicht über die Lippen. Genau. Was ist das? Ich denke, es geht vielen Menschen so, dass das Wort ist zwar gerade so in aller Munde, aber was steckt dahinter? Lieber Volker Schmiedl.
Ja, da habe ich mal so ein kleines Foto vorbereitet.
Sehr schön, Bilder sind immer sehr schön, dass man sich vorstellen kann, worum geht es hier. Ja, weil wir wollen ja über das Thema gesund und glücklich sprechen. Was macht uns lange gesund und glücklich? Und darum geht es ja heute. Sehr schön, genau.
Ja, die Älteren unter Ihnen werden sich ja noch an Anti-Aging erinnern, und dann kam das Better-Aging und das Well-Aging. Und was ist denn nun Longevity? Ist das vielleicht einfach nur neuer Wein in alten Schläuchen? Ja, das hat schon was mit dem Aging und Anti-Aging zu tun. Longevity bedeutet, ja, wir wollen das Leben verlängern, aber nicht nur das. Es steckt nicht nur die Lebensverlängerung drin, sondern auch die Lebensqualität. Ja, es gibt ja so einen mehr als 100 Jahren alten Spruch von einem französischen Arzt, der sagte, wir wollen nicht nur dem Leben Jahre, sondern auch den Jahren Leben geben. Also wir wollen die Quantität erhöhen, aber auch die Qualität. Ja, es hat ja keinen Zweck, wenn wir die Lebenserwartung von 82 auf 92 erhöhen und davon liegen wir dann 10 Jahre lang siechend im Bett als Pflegefall. Das will ja keiner, sondern das Ziel ist ja heute, wie heißt es so schön, 80, 85, 90 Jahre alt werden und dann gesund in die Kiste hüpfen. Ja, also kurze, schnelle, schwere Krankheit und dann war's das. Bis dahin aber gutes Leben mit der hohen Lebensqualität. Das möchte, das ja fast verspricht Longevity.
Ja, was ist denn eigentlich dafür nötig? Was kann denn genau das, sag ich mal, das Leben schön, gesund, fit verlängern? Was braucht es dafür? Was kann es unterstützen?
Ja, gehe ich gerade noch mal kurz raus. Ich rede dann jetzt erstmal so über die immateriellen Dinge. Es gibt natürlich Ernährung, es gibt einige Nährstoffe, über die werden wir gleich ausführlich sprechen, aber eben auch die wichtigen immateriellen Sachen, ja. Das ist für mich in allererster Linie ist es Bewegung, ja. Wir brauchen Ausdauerbewegung, wir brauchen auch Muskeltraining, ja. Ein ganz großes Problem im Alter ist die sogenannte Sarkopenie, also der Muskelabbau, ja. Wir wissen, wenn jemand im Alter schneller Muskeln abbaut, dann ist der Schritt zur Pflegebedürftigkeit nicht mehr weit, ja. Beziehungsweise, wenn man nicht mehr Muskeln hat und das, dann erwischt einen ein grippaler Infekt und man ist vielleicht 2 Wochen dann ans Bett gebunden, dann bauen sich nochmal so viele Muskeln ab, dass man möglicherweise gar nicht mehr aus dem Bett rauskommt. Also bis ins hohe Alter bitte Sport machen. Wobei mit Sport meine ich jetzt nicht Leistungs- oder Wettkampfsport, sondern der eigenen Leistungsfähigkeit und im Alter adäquat angemessener Sport, um seine Ausdauerfähigkeit, sein Herz-Kreislauf-System, aber auch ganz vor allen Dingen die Muskeltätigkeit und auch ganz wichtig die Flexibilität, also Beweglichkeit und auch die Koordination zu erhalten. Ja, die besten Muskeln nützen mir nicht, wenn ich unkoordiniert im Waldboden über eine Wurzel stürze und dann hinfalle und mit den Oberschenkelhals breche. Also alle diese körperlichen Fähigkeiten müssen gut trainiert und gut kompetent sein. Das ist ganz wichtig. Das wäre so das, was ich in wenigen Sätzen zum Sport sagen möchte. Und wir wissen ganz klar, sportliche Menschen leben länger und leben auch bei guter Gesundheit länger. Also das ist für mich der Faktor Nummer 1. Der zweite ganz wichtige große Bereich, und ich denke, das wird im Kongress auch noch thematisiert werden, da kann man allein Stunden und Tage drüber reden, das ist der sogenannte biopsychosoziale Bereich. Ja, also der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, ein Rudeltier, sagen manche. Wir leben nicht gerne in Einsamkeit. Wir wissen heute, Einsamkeit ist ein ganz großer Risikofaktor, möglicherweise schlimmer als Alkoholismus oder hoher Blutdruck oder hohe Cholesterinwerte. Wir sollten immer den sozialen Kontakt suchen, gute Beziehungen, ja. Ganz wichtig, der Partner, mit dem man sich auch mal reiben darf, ja. Das ist gut, wenn man sich mal reibt, intellektuell. Und man muss eigentlich auch Strategien entwickeln, dass man sich nicht ständig reibt und ständig in Zoff lebt. Das ist wiederum nicht so gut, ja. Der Kontakt zu Kindern, zu den anderen Verwandten, aber auch zu Freunden, Bekannten, ja. Soziale Netzwerke im Internet können einen Teil des persönlichen Kontaktes ergänzen, aber nicht komplett ersetzen. Das ist ganz wichtig. Das ist gut, dass wir heute diese sozialen Kontakte digital haben, aber wir müssen auch noch die persönlichen Kontakte haben. Und wir müssen einen gewissen Optimismus auch haben. Es sind so viele schlimme Dinge im Moment in der Welt und klar, wir wollen nicht alles durch die rosarote Brille sehen. Wir wollen nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Das muss man schon auch wahrnehmen. Aber für sich persönlich sollte man doch einen gewissen positiven Optimismus entwickeln.
Ist natürlich in der Zeit, in der wir sind, eine große Herausforderung. Homeoffice, ne? Wir sitzen viel vor dieser Kiste und natürlich auch das internationale Netzwerken über den Online-Bereich. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, was sind denn die Auswirkungen, wenn ich das nicht mache? Was passiert mit meiner Langlebigkeit, mit der Longevity? Was passiert dann auch in meinem Körper, wenn ich das nicht rechtzeitig mache? Also wir reden jetzt ja nicht nur von Menschen, die über 60 sind, sondern das sollte man ja schon vorher machen. Was passiert, wenn ich es nicht tue?
Es kommt ganz klar zu einem kognitiven Abbau, ja. Also bestimmte Hirngebiete wie der Vorderlappen, der ganz wichtig ist für das Emotionale und Soziale, verkümmert quasi. Wir wissen, der Hippocampus, eine wesentliche Schaltstelle für unser Gedächtnis und Demenzprophylaxe, schrumpft, ja, kann durch verschiedene Dinge schrumpfen. Wir wissen, Bewegung erhält die Größe des Hippocampus aufrecht. Ja, wenn wir uns nicht bewegen, dann wird er kleiner. Wir wissen auch, da hat der Dr. Nielsen ein sehr schönes Buch darüber geschrieben. Ich habe auch ein Video mit ihm zusammen darüber gemacht, dass in den letzten 4 Jahren der Hippocampus im Durchschnitt massiv bei uns geschrumpft ist. Ja, alles Auswirkungen der letzten Krise, in der wir mit Angst schrecklich manipuliert worden sind, ja, als sowas sollten wir unbedingt vermeiden. Das sind wirklich die strukturellen Folgen. Das ist im MRT oder im CT, das ist in bildgebenden Verfahren, ist das richtig messbar? Das ist nachweisbar.
Das wollte ich gerade sagen. Also Sie sind ja auch der Spezialist für Studien und natürlich auch für Belege, Beweise. Und gerade der Herr Nils, das ist ja auch ein Begriff, der hat ja in seinem Buch Das indoktrinierte Gehirn, das meinten Sie wahrscheinlich,
Genau.
ja, genau, sehr, sehr viel natürlich auch in Belegen gebracht. Genau. Und ich sage jetzt mal so, wenn wir jetzt in das, wir sind jetzt, sage ich mal, so ein bisschen auf der kognitiven Ebene, wenn ich jetzt schon gar nicht mehr so in diese Gefühlsebene, in die Bewegungsebene gehen möchte, geistig, bleibt natürlich auch die körperliche Bewegung aus. Was passiert denn, sag ich mal, auch mit der Aufnahmefähigkeit? Das Essverhalten verändert sich. Also das heißt ja auch, die Nährstoffe, die wir aufnehmen, das wird ja auch alles verändert, wenn wir uns nicht bewegen, richtig?
Ja, wenn ich mich bewege, habe ich natürlich einen höheren Kalorienbedarf, um mich abzunehmen. Wir wollen das Gewicht dann auch gleich halten, ja. Wollen nicht zunehmen, wollen aber auch nicht abnehmen. Und wenn ich mehr Kalorien durch Bewegung verbrauche, muss ich ja auch mehr essen. Und da habe ich natürlich auch die Chance, dass ich mit einer größeren Menge an Essen auch mehr von essentiellen Nährstoffen aufnehmen kann, als wenn ich mich ganz wenig bewege und vielleicht all meine Nährstoffe auf vielleicht nur 1800 Kalorien verteilen muss. Da muss ich mich schon sehr, sehr gezielt mit sehr, sehr hochwertigen Lebensmitteln ernähren, um dann wirklich die genügenden Nährstoffe beisammen zu bekommen. Genau.
Da sind wir ja schon bei den materiellen Unterstützungstools, ja. Was ist denn wichtig, gerade in dieser Zeit, wo wir, sag ich mal, schon diese Herausforderungen haben, um unsere Langlebigkeit einfach auch zu unterstützen? Was muss ich materiell wirklich tun? Außer einer guten Ernährung reicht das heute aus? Reicht das aus? Nein.
Ja, reicht heute einfach nicht aus, ja. Wir können damit schon mit einer vollwertigen Ernährung schon eine sehr gute Grundlage schaffen, aber Wir können, und ich fange immer wieder bei dem wichtigsten und auch dem problematischen Nährstoff für uns an, beim Vitamin D, kommen wir allein damit, zumindest in unseren Breitengraden, nicht zurecht, wenn wir nicht einen entsprechenden Beruf haben. Also wenn jetzt jemand Landschaftsgärtner ist oder er ist Bademeister in einer Badeanstalt, dann könnte er wirklich auch bis weit in den Herbst hinein auch gute Vitamin D-Spiegel haben. Aber wir Menschen leben ja heute nicht mehr in artgerechter Haltung, sondern wir leben ja in einer freiwilligen Käfighaltung, ja. Kaum jemand übt ja seinen Beruf im Freien aus, sondern wir sind alle in Schulen, in Büros, in Kaufhäusern, zu Hause oder sind dann in Autos, Bussen, Flugzeugen, ja. Wir bekommen eben nicht das Quantum an Sonnenlicht und damit Vitamin D, was wir haben möchten. Und Vitamin D ist so, so wichtig, möchte ich jetzt an der folgenden Folie auch mal verdeutlichen. So, da ist eine sehr schöne Übersichtsarbeit von dem Uwe Gröber zusammen mit anderen Vitamin D-Experten, zum Beispiel Michael F. Follick, einer der größten Vitamin D-Experten international. Und der hat eben die Frage gestellt, können wir mit Vitamin D länger leben? Und das in der sehr bekannten und renommierten Zeitschrift Nutrients veröffentlicht, eines der größten, bedeutendsten Fachorgane in diesem Bereich. Und naja, es ist eigentlich eine rhetorische Frage. Er be beantwortet die natürlich mit Ja und gibt da sehr, sehr viele wissenschaftliche Hinweise dazu. Ich habe jetzt noch mal eine Studie herausgegriffen, die er da auch zitiert. Da wurde eben der Zusammenhang zwischen Vitamin D-Spiegel und Sterblichkeit an allen Todesursachen zusammen, also Krebs, Herzinfarkt, Autounfall, alles zusammen aufgeführt. Und wir sehen ganz klar, auf der linken Seite, da haben wir sehr, sehr niedrige Vitamin D-Spiegel und dass die Sterblichkeit im Verhältnis zu ziemlich guten Spiegeln doch etwa verdoppelt. Verdoppelte Gesamtsterblichkeit, wenn wir schlecht mit Vitamin D ausgestattet sind. Und hier ist ein Wert von 10, 10 bis 19. Und im Februar haben viele Menschen, ein Drittel der Bundesbürger hat im Durchschnitt Werte unter 10. Und im Winter hat sogar die Hälfte der deutschen Bevölkerung Werte unterhalb diesen Bereiches. Und diese Bereiche, das ist die Grenze, die auf den meisten Laborzetteln draufsteht. Ja? Die Laborzettel sagen, ja, bis 20 Nanogramm pro Milliliter ist ein Mangel. Bei 21 haben wir schon keinen Mangel mehr. Aber wir sehen, wir haben bereits hier eine 20% höhere Sterblichkeit als mit noch besseren Spiegeln. Also ich möchte nicht so gern diesen Spiegel haben, möchte gern lieber hier liegen. Und wir sehen ab 40 Nanogramm, oder das sind in der anderen Einheit umgerechnet 100 Nanomol pro Liter, ab diesem Wert haben wir keinen zusätzlichen Nutzen mehr bezüglich der Mortalität von höheren Vitamin D-Spiegeln. Aber na, in dem Bereich möchte ich doch sein. 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter, 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das ist seit langem mein Optimalbereich und der wird durch diese Arbeit wunderbar gestützt. Ja, also einfach Thema Überleben. Es geht nur um das Überleben. Und das Thema des Kongresses heißt ja nicht nur gesund, sondern heißt auch glücklich. Wir wissen natürlich, Vitamin D ist auch unser bestes Antidepressivum. Ja? Das kennt ja jeder von dem sogenannten Winterblues. Wenn es dunkel ist, die dunkle Jahreszeit, geht es vielen nicht so gut. Und es ist hauptsächlich, nicht nur alleine, aber hauptsächlich auf Vitamin D-Mangel zurückzuführen. Hätten wir alle auch im Winter gute Vitamin D-Spiegel, dann wäre das vermutlich, ich will jetzt nicht sagen ganz gestoppt, aber ein deutlich geringeres Thema. Naja, und dann die Sterblichkeit an Infekten im Alter, besonders durch die Infekte, grippale Infekte, andere Infekte. Und da gibt es seit langem, wirklich seit langem, also schon weit vor Corona gab es die Studien dazu, dass Vitamin D vor diesen Viren zu schützen vermag und schwere Verläufe abschwächt oder sogar Todesfälle verhindert. Ja, das ist einfach ganz klar wissenschaftlich nachgewiesen. Es wurde die letzten 4 Jahre komplett geleugnet. Das ist in der Öffentlichkeit überhaupt nicht thematisiert worden.
Ein Paradoxum dazu. Aus dem Norden hier oben in Deutschland haben wir im letzten Jahr die Aussage eines Psychiaters gehört, dass Vitamin D auch in der Psychiatrie in Deutschland mittlerweile angefochten wird, sogar ja nicht mehr für nötig erachtet wird, wo ich schon wirklich geguckt habe. Wenn ich das jetzt höre, was Sie sagen, ja, das ist
Es
natürlich
ist
ein Paradoxon, ne?
einfach, es ist unglaublich. Also dieser Professor sollte wirklich seine Approbation zurückgehen. Ja, also er leugnet die wissenschaftliche Datenlage. Er ist ein Wissenschaftsleugner. Er ist ein Verschwörungstheoretiker. Und die Verschwörung heißt, Vitamin D bringt nichts. Und er ist ein Wissenschaftsleugner. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, bin da wirklich ziemlich echauffiert jetzt, muss ich
Ja,
ehrlich
ich war,
wirklich
war
sagen.
ich auch. Danke für die Deutlichkeit, also auch für unsere Zuschauer, die das vielleicht schon gehört haben, an der Stelle nochmal, wie wichtig das ist. Genau.
Gut, der nächste wichtige Stoff, ich glaube, das kommt jetzt auch als nächstes.
Ja,
Na,
wir kommen.
ich habe noch ein paar Vitamin D-Präparate. Jetzt haben die Frage, ja, was nehmen wir denn da ein? Also
Genau.
ich versuche dann immer Präparate zu empfehlen, die eine gute Dosis haben, aber auch ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Hier zum Beispiel, das ist eine neue Firma, die haben ein Präparat mit 5000 Einheiten pro Tropfen. Das ist die Dosis des Erwachsenen, die der Erwachsene im Winter braucht, also der normalgewichtig ist, 70 bis 75 Kilogramm. Bei 90 Kilogramm, bei 50 Kilogramm schaut es ein bisschen anders aus. Bei 70 bis 75 Kilogramm kommt man mit einem Tropfen davon sehr gut aus. Ich rate immer auch, das im Sommer weiterzunehmen, außer wenn dann richtig sonnenreiche Tage sind und man Sonne abgekriegt hat. Dann kann man es an diesen Tagen weglassen. Und hier ist auch noch ein bisschen K2 drin, ja. Kann die Wirkung ja zumindest beim Knochen auch unterstützen. Also das wäre so mein Standardpräparat. Für die Kinder wären natürlich 5000 zu viel. Da gibt es ein Präparat mit 1000 Einheiten. Das müsste man dann eben je nach Körpergewicht und Alter, müsste man eben ein, zwei, drei oder vier Tropfen den Kindern am Tag geben. Und auf meine Anregung hat die Firma auch noch ein anderes Präparat gebracht mit 10.000 Einheiten. Das wäre jetzt bei sehr, sehr niedrigem Spiegel ein Tropfen geeignet. Oder wenn eben jemand 90, 95, 100 Kilogramm wiegt und er will jetzt nicht zwei 5000er nehmen, dann käme er da mit einem 10.000er auch gut ein, aus. Bitte natürlich immer unter Spiegelkontrolle. Wenn man so eine relativ hochdosierte Therapie beginnt, bitte nach 3 Monaten nochmal messen lassen, ob man im Zielbereich ist. Oder dieses Präparat kann auch jemand nehmen, der sagt, Mensch, ich will noch ein bisschen Geld sparen. Ich nehme davon eben jeden zweiten Tag eine ein. Dann habe ich eben auch meine 5000 am Tag. Und die Kosten für diese Therapie beträgt, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, wenn man das so macht, jeden zweiten Tag einen Tropfen, kostet 5 Euro. 5 Euro im Jahr. 5 Euro Jahreskosten, um super gut mit Vitamin D versorgt zu sein. Ja, und es wird uns quasi untersagt, nicht nur von Psychiatern, auch in der sonstigen Öffentlichkeit. Wir brauchen kein Vitamin D, wir brauchen es nicht zu messen. Wir machen doch nichts falsch damit, ja. Warum soll uns das vorenthalten werden? Es ist eine Schande.
Herzlichen Dank für diese Deutlichkeit und auch natürlich, das hätte ich nämlich auch gefragt, die Dosierung. Da sind viele sehr unsicher, wie viele Einheiten brauche ich. Das ist jetzt ja eine ganz klare Ansage. Schon mal ganz vielen Dank dafür.
Gut, habe ich nachher auch noch mal eine wichtige Folie. Der zweite wichtige Faktor, der Nährstoff, mit dem wir hier heutzutage nicht mehr auskommen, wir können tatsächlich Zink und Eisen und viele andere Dinge, die können wir möglicherweise mit der Nahrung kriegen. Also da hat nicht jeder einen Mangel daran, aber an Vitamin D und am nächsten Nährstoff hat jeder einen Mangel, der nicht substituiert. Das ist einfach so. Das können wir mit unserer heutigen Lebensweise nicht mehr gewährleisten. Das ist das Omega-3, was ja auch immer wieder von mir thematisiert wird. Und Omega-3, wissen wir heute auch, verlängert das Leben. Es wirkt nicht nur gegen Entzündungen, nicht nur auch bei Depressionen. Omega-3 ist das zweite wichtige antidepressive Mittel, was unbedingt in der Psychologie, in der Psychiatrie eingesetzt werden sollte. Und die Psychiater tun es auch nicht, die meisten jedenfalls nicht, ja. Und hier meine Arbeit, wo wirklich die Langlebigkeit bewiesen wird, EPA oder DHA, beide Fettsäuren sind ja gleichwertig. Das sind die wichtigen Omega-3-Fettsäuren aus dem Fischöl oder Algenöl, verlängert die Lebensspanne um ein Siebtel. Ein Siebtel längeres Leben. Okay, jetzt muss ich die Einschränkung dazu machen. Das wurde bewiesen. Für eine Fliege, für die Drosophila melanogaster, da wurde es immerhin bewiesen. Für Menschen ist der Versuch, zumindest in einem prospektiven, wissenschaftlich eindeutigen Versuch, sehr schwer zu bringen. Ich habe nachher noch andere Daten, die das zumindest sehr, sehr nahelegen, dass es bei uns ganz ähnlich ist. Aber ein richtiger klassischer placebo-kontrollierter Versuch, der würde halt unglaublich lange dauern, der würde unglaublich viel Geld kosten. Das können sich kleine Omega-3-Firmen eigentlich nicht leisten. Ja? Aber wir wissen trotzdem schon eine ganze Menge, warum eben Omega-3 auch lebensverlängernd wirkt. Eines unserer ganz großen Themen ist ja der plötzliche Herztod. Ja, jeder weiß heute, in jedem Flughafen, in jedem Rathaus, auf jedem Bahnhof gibt es diese Defibrillatoren, damit, wenn der plötzliche Herztod eintritt, auch der Laie jemanden reanimieren kann. Das finde ich im Prinzip eine sehr günstige Sache. Aber es wäre doch viel besser, dem präventiv vorzubeugen. Man könnte hier Omega-3 was machen. Harris, ein wichtiger Omega-3-Forscher, hat schon vor vielen Jahren, vor 17 Jahren, hat er mal Versuchspersonen in Viertel eingeteilt, so Viertel nach ihrem Omega-3-Index. Omega-3-Index ist so die Summe von EPA und DHA. Und er hat gesehen, wenn dieser Omega-3-Index höher ist, dann gibt es weniger plötzlichen Herztod. So weit, so gut, aber ich habe jetzt auch mal die quantitativen Zahlen. Also hier haben wir in dem schwarzen Balken, der schwarze Balken ist hier sehr, sehr richtig so gekennzeichnet, da haben wir nämlich die meisten Tote. Da ist die Todeszahl einfach mal gleich 1 gesetzt worden. Und das sind Werte mit einem Omega-3-Index unter 4. Das sind wirklich unterirdische Werte im wahrsten Sinne des Wortes, weil man kommt dann nämlich schneller unter die Erde mit diesen Werten. Ja. Und wir sehen, je höher der Omega-3-Index wird, desto heller werden die Balken. Und hier über 7%, aus Sicherheitsgründen sagen wir, na, wir wollen besser über 8% haben. 8 bis 11% wäre der beste Weg. Wert, da haben wir deutlich weniger Todesfälle, und zwar bei dem sehr guten Wert 90% weniger Todesfälle. Wir könnten 90% der Herztodesfälle, des plötzlichen Herztodes verhindern, wenn alle gut mit Omega-3 ausgestattet wären. Der Durchschnitt liegt so hier. Der Durchschnitt liegt so bei 5,5%. Oder umgekehrt gesagt, habe ich einen schlechten Wert, dann habe ich eine neunfach erhöhte Sterblichkeit. 900% mehr Herztote bei schlechten Omega-3-Werten. Das ist eine Katastrophe, und ähnlich wie wir es eben mit dem Psychologen hatten, muss ich den Kardiologen da auch ein bisschen ins Gewissen reden. Die raten ja auch dringend von Omega-3 ab. Das würde gar nichts bringen, das sei schädlich. Und auch hier nochmal eine Meta-Analyse, die sagen, ja, Corona-Herzerkrankung, das ist längst bewiesen. Wir haben die Studien, ja. Die Studien sagen, es hilft nicht. Ja, es gibt einzelne Studien, wo es wirklich nicht gebracht hat. Wenn man sich die anschaut, dann waren die methodisch oftmals unglaublich schlecht konzipiert, meistens ganz klar unterdosiert. Und darum hat man vor einigen Jahren mal hier eine Meta-Analyse gemacht, also eine Meta-Analyse, wo man einfach alle Omega-3-Studien zum Thema Omega-3 und koronare Herzkrankheit zusammengefasst hat. Und das ist veröffentlicht worden im JAHA, das Journal der amerikanischen Herzgesellschaft. Also wirklich ganz hochrangig. Das ist Schulmedizin. In einem der besten schulmedizinischen kardiologischen Journale ist das veröffentlicht worden. Und die sagen, wenn man jetzt alle 13 Studien, die es gibt, es gibt nicht mehr dazu, 13 Studien gibt es dazu, mit weit mehr als 100.000 Teilnehmern, im Durchschnitt 5 Jahre Dauer. Und diese Studien haben in der Zusammenfassung, nicht die Einzelstudien, aber wenn wir alle in einen Topf werfen, die guten und die schlechten, dann haben die ein deutlich geringeres Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und Herztod ergeben. Und die haben da sogar eine Dosis-Wirkungsbeziehung gefunden. Pro 1 Gramm Omega-3 gibt es 17% weniger dieser schrecklichen Ereignisse. Das kann heute nicht mehr angezweifelt werden. Aber die Kardiologen, die meisten jedenfalls, leugnen dieses Meta-Analyse immer noch. Die sagen immer, ja, mit euren Nährstoffen, wo sind denn die Studien, wo sind denn die Meta-Analysen, ja? Und wenn wir sie haben, dann wird weggeschaut. Dann wollen die gar nicht zur Kenntnis genommen werden. Ich kann das nicht begreifen. Und hier jetzt nochmal zur Gesamtmortalität. Eben ging es um das Herzen. Es gibt 17 Studien, wo wirklich die Gesamtmortalität beobachtet wurden. Hier sogar prospektive Studien, die liefen zwischen 5 und über 30 Jahren Dauer, hatten zwischen 400 und mehr als 6.000 Teilnehmern, insgesamt weit über 40.000 Teilnehmer, und Durchschnittsalter war 65. Also ja, ich meine, wenn die mit 65 in die Studie reingehen und die Studie läuft 32 Jahre, da sterben dann auch schon mal welche in dieser Studie. Immerhin 37% aller Teilnehmer starben tatsächlich, weil das eben sehr lange lief und die Leute teilweise schon alt waren. Und das jetzt hier mal die relativen Risiken. bezüglich koronarer Herzerkrankung, Krebs, das sind ja die beiden großen Killer bei uns, und natürlich dann auch die Gesamtsterblichkeit. Und wir sehen hier in der ersten Zeile, sehen wir die ALA aus dem Leinöl. Also wenn der Wert 1 ist, dann heißt es, der Ausgangswert, der Durchschnittswert hat sich nicht verändert. Und wir sehen bei der ALA, wenn Leute gut mit ALA aus dem Leinöl ausgestattet sind, ist die Sterblichkeit 0,99, 1,01, 1,02, also der Effekt ist gleich null. Da verändert sich gar nichts. Nicht zum Guten, nicht zum Bösen. Und in der Omega-3-Fettsäure EPA aus den Fischen haben wir aber 12% weniger koronare Sterblichkeit, 9% weniger Krebssterblichkeit, insgesamt 9% weniger Sterblichkeit. Und der DHA 13% weniger Gesamtsterblichkeit, aber insgesamt tun die beiden sich eigentlich nicht, sie sind beide gleich gut. Aber eindeutig, man kann sagen so, bei Krebs, Herzinfarkt, Gesamtsterblichkeit, circa 10% Gesamtsterblichkeit weniger. Und das waren jetzt nicht Menschen, die Dosen genommen haben, die ich empfehle, sondern das war der Unterschied. Die einen haben vielleicht einmal in der Woche Fisch gegessen, die anderen haben vielleicht zweimal in der Woche Fisch gegessen. Das ist dieser Unterschied, ja. Und hier auch die Grafiken dazu. Wir sehen, mit zunehmendem Konsum an DHA oder EPA sinken die Todesraten massiv ab. Wenn das kein Beweis ist, dann weiß ich es einfach nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu meiner Therapie oder zu meiner Vorbeugung. Wenn man wirklich gut mit Omega-3 ausgestattet sein will, gebe ich gerne als Hausnummer 2 Gramm. Bezogen auf einen 70 bis 75 Kilogramm Menschen, der dreimal in der Woche Fleisch isst, der einmal in der Woche Fisch isst, also ein Durchschnittsmensch. Isst er viel weniger Fisch oder isst er mehr Fleisch oder wiegt er viel mehr, dann braucht er einmal 3 oder 4 Gramm. Aber der Durchschnittsmensch käme mit 2 Gramm aus und dann müsste er 15 herkömmliche Fischölkapseln nehmen, jeden Tag. Das macht aber keiner. Er kann natürlich auch Fisch essen, müsste aber jeden Tag mehr als 500 Gramm Kabeljau essen. Okay, beim Hering, Makrele wären es nur etwa 100 Gramm, aber jeden Tag möchte man das auch nicht so gerne machen. Außerdem aus Umweltgründen wäre es heute auch gar nicht anzuraten. Wir kommen also um gute Präparate nicht herum. Das wäre zum Beispiel Fischöl. Davon bräuchte man ein Esslöffel am Tag, um auf diese Menge zu kommen. Wer jetzt das Öl partout nicht mag, müsste hiervon 6 Kapseln nehmen. Die sind allerdings ziemlich groß, ja. Ist machbar, aber ich finde das Fischöl viel, viel leichter. Und wer jetzt das Fischöl gar nicht mag, der kann auch gerne das Algenöl nehmen. Und davon bräuchte man sogar nur einen Teelöffel oder 4 Kapseln. Damit wäre man dann gut ausgestattet.
Das ist auch sehr einfach und ich möchte für diejenigen, die vielleicht nicht so ganz mit Statistiken und mit Graphen etwas anfangen können. Sie haben gesagt, 10% könnten weniger, also we weniger Todesfälle der Herzerkrankung sein. Lieber Zuschauer, stelle dir vor, von diesen 10% ist es einer deiner Angehörigen. Ich gehe gerne auf die Emotionen, ja, weil wenn dein Angehöriger schon älter ist, ja, wie einfach kann es sein? Glücklich und lange gesund zu bleiben mit nur ein bisschen Öl. Schon mal an der Stelle herzlichen Dank. Genau, dann machen wir
Ganz
mal.
genau. Und ja, nochmal das Thema Lebensqualität. Wir haben ja schon gesagt, Omega-3 wirkt auch antidepressiv. Omega-3 wirkt natürlich auch antidemenziell. Ja? Also wir wissen ja, mit steigendem Alter nimmt die Demenzrate gravierend zu. Und das ist auch eines der besten Mittel, um uns vor Demenz zu schützen. Also wir sind glücklicher, wir können klarer denken, auch im hohen Alter. Also es hat nur Vorteile.
An der Stelle eine Frage, das Thema Autismus und Schmerzerkrankungen in dieser Zeit, was natürlich auch durch den Stress, den wir haben, durch die Einflüsse von außen. Wie wichtig ist das an der Stelle auch, ich sage jetzt mal Kinder, weil das ist schon auch sehr auffallend, dass wir ja immer mehr autistische Fälle in der Gesellschaft bekommen. Ist das da auch sinnvoll und indiziert?
Ja, ich würde es immer machen, ich würde es immer probieren. Zu Autismus gibt es jetzt nicht viele Studien. Richtig, richtig viele Studien gibt es zu ADS, ADHS. Also da ist es unbestritten, also wirklich wissenschaftlich unbestritten, dass Omega-3 auch hier sehr, sehr gute Dinge tut. Also einem ADHS-Kind Omega-3 vorzuenthalten, halte ich mittlerweile für einen Kunstfehler. Also dass das heute immer noch geschieht, dass diese Kinder kein Omega-3 bekommen. Okay, von den Ärzten, wir haben es ja gesehen, von den Psychiatern, wir können es nicht erwarten. Das kriegen die auf den Kongressen nicht gelehrt, weil auf den Kongressen sind nicht die Omega-3-Firmen. Die können sich die teuren Stände einfach gar nicht leisten. Ja? Also können wir das von dieser professionellen Seite nicht erwarten. Aber jeder Vater, jede Mutter hat es ja in der Hand, das für sein Kind selber zu tun und da die entsprechenden Dosen zu nehmen. Und man kann es dazu dort auch messen. Und man ist da gar nicht auf die Messung durch einen Arzt angewiesen, sondern man kann die Messung selber zu Hause am Küchentisch mit 2 Tropfen Blut aus der Fingerbeere kann man machen. Also das kann man den Kindern auch mal zumuten, dass sie mal einen kleinen Pieks kriegen und 2 Tropfen Blut abgeben müssen. Und dann weiß man, wie die Werte sind. Und nach 3 Monaten Omega-3-Therapie misst man es nochmal. Und dann weiß man, ob man richtig liegt. Das ist wirklich zuzumuten. Ja.
Okay, an der Stelle gehen wir mal ins nächste Thema, weil es gibt ja so spannende Dinge auf dem, sag ich mal, wirklich auf diesem Markt der Nährstoffe. Man spricht jetzt ganz oft von Vitaminoiden. Da gibt es zum Beispiel um das Q10, das kennen auch ganz viele. Und
Genau.
ganz neu ist das NAD oder NAD, wie viele sagen. Vielleicht haben Sie dazu auch noch was Gutes zu sagen.
Ja, gut. Zur NAD habe ich jetzt da nichts vorbereitet. Ja, in einem Präparat, was ich bevorzuge, ist es drin. NAD, vielleicht nur da ganz kurz, ist ganz wichtig für den Energiestoffwechsel. Energiestoffwechsel in den Mitochondrien. Q10 auch, wirkt auch hauptsächlich über die Mitochondrien, hat aber noch eine antientzündliche Wirkung dazu. Und zu Q10 gibt es wirklich eine sensationell gute Studie. Und zwar jetzt hier nicht als Einzelmittel gegeben, sondern zusammen mit dem Selen. Selen ist jetzt ein essentielles Spurenelement, von dem wir allerdings erst seit 1957, also relativ kurze Zeit, wissen, dass es essentiell ist. Aber eine der für mich spannendsten und unterschätztesten Substanzen. Und darum möchte ich dann mit dem Selen beginnen, aber dann gleich mal auf die Kombination von Selen und Q10 eingehen.
Das ist so spannend, liebe Zuschauer, sich mal wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Weil es sind so einfache Dinge. Wir überbrücken gerade so ein bisschen die Zeit, weil wir natürlich mit ganz wichtigen, einfachen Dingen unser Leben einfach verlängern können. Und das wollen wir ja alle.
So, und hier haben wir schon das Selen. Hier mal so eine Übersichtsarbeit, wo die Forscher herausgefunden haben, wenn jemand im Alter gut mit Selen ausgestattet ist, hat er eben noch eine verbesserte körperliche Aktivität. Er hat auch eine vermehrte Muskelkraft, haben wir auch schon drüber gesprochen, und auch eine bessere Lebensqualität. Und ich habe hier mal so ein Bild herausgesucht. Das soll die Mondgöttin Selene darstellen. Und der Jüngling, den kennen sehr wenige, das ist der Endymion. Das ist ein junger Mann, in den sich die Selene verliebt hat. Und es ist immer problematisch, wenn eine Göttin sich in einen Menschenmann verliebt, ja, weil die leben ja beide unterschiedlich lang. Was hat sie also gemacht? Sie hat ihn in einen tiefen Schlaf versetzt und sie hat ihn dann nur zu ganz bestimmten Gelegenheiten geweckt. Was dann dazu geführt hat, dass er sehr, sehr alt geworden ist. Und dass er mit ihr zusammen 50 Töchter gezeugt hat, ja. Und das finde ich ganz spannend, dass hier eben quasi die Langlebigkeit und auch die Fruchtbarkeit mit erwähnt sind. Und wir wissen, dass Selen genau für diese beiden Dinge mitverantwortlich ist. Selen macht Männer und Frauen fruchtbarer und führt zu einem längeren Leben. Das finde ich so eine ganz überraschende Parallele, ganz toll.
Da sind wir auch wieder bei dem Thema Lebensqualität und Glück im
Ja,
Leben.
richtig, ja. Und hier jetzt mal eben Selen und Q10. Ich muss leider wieder eine Studie bringen, aber ich finde die so beeindruckend, dass sie einfach bringen muss, ja. Deshalb ich zusammen mit dem Alhagen. Alhagen ist ein schwedischer Kardiologe, der hat die veröffentlicht. Und der hat aus dieser einen Studie noch viele andere Teilstudien gemacht. Und ich habe ihn gebeten, ob ich mal in der Zeitschrift Erfahrungsheilkunde, in der ich lange Zeit Herausgeber war, ob ich da mal eine Zusammenfassung dieser Studien bringen darf, mit ihm zusammen natürlich, mit seiner Absegnung, und ja, war er mit einverstanden. Und die wichtigsten Dinge daraus möchte ich jetzt mal darstellen. Also er hat über 400 im Wasser des Wortes alte Schweden aus einer ländlichen Gemeinde genommen, also zwischen 17 und 88 bei Studienbeginn, ist man schon recht alt, ja. 5 Jahre doppelt blind, Placebo kontrolliert, haben die Selen und Q10 bekommen. Und da waren die halt am Ende der Studie 75 oder 93, wenn sie noch gelebt haben. Und die bekamen recht hohe Dosen, also 200 Mikrogramm Selen und 200 Milligramm Q10 oder entsprechendes Placebo. Und unter der Scheintherapie gab es 12,6% KHK-Mortalität. Das heißt, jeder Achte ist am Herztod gestorben, meistens Herzinfarkt. Jeder Achte. Ist schon ziemlich viel, aber die waren immer auch recht alt gewesen. Was war denn nun mit der Gruppe los, die Selen und Q10 bekommen haben? Die spannende Frage. Und er hat sehr eindrucksvoll berichtet auf seinem Vortrag, wie die die Daten geöffnet haben und berechnet haben. Die wollten die Ergebnisse selber nicht glauben. Ja, die haben die zweimal nachgerechnet, ja, einmal noch von einem auswärtigen Statistiker, weil die haben ihren eigenen Daten nicht getraut. In der Selen-Q10-Gruppe gab es nur 5,9% Tote. Weniger als halb so viel. Das war hochsignifikant gewesen. Also massive Reduktion der Sterblichkeit im Alter. Halbierung. Und das sind dann die, da kann man auf meiner Internet, auf meiner Internet-Homepage kann man es auch noch nachlesen. Ja, ich werde ja die ganzen Folien, das muss jetzt nicht sofort mitgeschrieben werden, die ganzen Folien werde ich als PDF ja auch ins Kongresspaket tun. Kann also jeder da in Ruhe nochmal nachgucken auch. Und hier die entsprechenden, ja, Absterbegrafiken sozusagen. Und wir sehen hier unten sind die Tage der Studie. Und wir sehen so in den ersten 1 bis 1,5 Jahren passiert überhaupt nichts, ja. Die sind gleich. Und dann so nach 2 Jahren geht's auseinander. Die Schere öffnet sich. Das ist die Gruppe mit Selen und Q10. Und das ist die Gruppe mit dem Placebo. Also deutliche Veränderung der Sterblichkeit. Und er hat noch andere Untersuchungen gemacht, die ich jetzt hier der Ausführlichkeit halber nicht bringen möchte. Er hat auch Fragen zur Herzkraft gestellt, mit Herzultraschall untersucht. Die Menschen, die überlebt hatten, hatten unter Q10 Selene deutlich bessere Herzkraft und die Lebensqualität war auch massiv besser gewesen. Also wenn man im Alter neben den schon erwähnten Dingen, psychosozialen Dingen, Sport und Vitamin D und Omega-3 noch was tun möchte, wäre Selen und Q10 wären weitere Dinge, die man tun kann. Ich würde es auch immer nach der Messung machen. Man kann auch das messen und würde die Spiegel optimieren. Das wäre jetzt mein individuelles Vorgehen.
Haben Sie dazu auch eine Empfehlung? Da kommt sie
Hier
schon.
gibt es auch
Das ist
Empfehlungen, aber
sehr
das wäre jetzt ein Selenpräparat, auch von der Firma
gut.
Nadara, finde ich sehr, sehr schön konzipiert, weil da sind 33 Mikrogramm in einem Tropfen drin. Das ist jetzt keine große Menge, aber dafür kann man es auch sehr, sehr gut steuern. Manch einer braucht 100 Mikrogramm, mancher nur 60, mancher vielleicht 180. Und das kann man dann damit sehr, sehr gut steuern. So eine Dosis, mit der ich beginnen würde, wären etwa 3 Tropfen, 100 Mikrogramm. Damit würde niemand was falsch machen. Auch dann könnte man nach 3 Monaten nochmal messen. Und wenn man wirklich diese 3 Tropfen nimmt, dann hält die Flasche etwa ein ganzes Jahr, also auch sehr ergiebig. Und das andere Mittel wäre das Q10. Das kann man so in den Mund sprühen, sollte man dann noch 1 bis 2 Minuten im Mund lassen, wird zum Teil schon durch die Mundschleimhaut aufgenommen. Selen übrigens, das muss ich noch dazu sagen, Selen extrem wichtig, dass man das unbedingt nüchtern nehmen muss, mindestens eine halbe Stunde vor dem Essen. Das Q10 kann und sollte man zum Essen nehmen. Vitamin D, Omega-3, bitte immer zu einem fetten Essen mit dazu nehmen. Also da können viele Fehler gemacht werden, auch wenn das sehr preiswerte Präparate sind. Wollen wir die ja nicht die Hälfte wegschmeißen, weil sie nicht aufgenommen werden. Auch da wollen wir ja sparsam und ökonomisch und effektiv mit umgehen. Ja. Also soweit zum Selen und Q10. Sind denn dazu vielleicht von der Interviewerseite noch irgendwelche Fragen?
Nein, ich glaube nicht, weil es gibt noch zwei oder drei weitere Themen, die wir ja noch besprechen wollen. Es geht ja auch um die sekundären Pflanzenstoffe, die wir
Ja,
benötigen. Ja, an der
genau.
Stelle ist, glaube ich, auch etwas, was momentan in aller Munde ist. Ich sage es jetzt schon mal vorab, das ist das Spermidin. Das schwirrt gerade überall auch im Netz rum. Vielleicht für unsere Zuschauer, was ist das? Wie können wir es beziehen? Warum ist das so wichtig? Auch im Immer auch in Bezug darauf, dass wir wirklich lange, und ich nenne jetzt auch bewusst die jungen Menschen, es werden immer mehr junge Menschen viel, viel früher krank, dass wir auch noch, sag ich mal, unsere Menschheit einfach ein Stück weit gut nach vorne bringen können, dass wir auch lange gesund und glücklich bleiben.
Also ich wollte jetzt, es gibt ganz, ganz viele dieser sekundären Pflanzenheilstoffe und viele, viele haben Bedeutung. Ich kann die jetzt gar nicht alle nennen. Ich habe mir jetzt mal drei wichtige rausgesucht. Spermidin ist davon der letzte Punkt, den ich dann abarbeite. Wir beginnen damit mit anderen. Und das ist jetzt quasi der neue Wein in den neuen Anti-Aging-Schläuchen, ja, weil davon wussten wir vor 30 Jahren noch fast gar nichts. Und da ist im Moment die Datenlage enorm groß geworden. Auch da ein paar Folien dazu. Ah, nee, doch noch, vorher noch mal eine andere ganz, ganz wichtige Folie. Die haben wir so ein bisschen überschlagen. Nämlich noch mal so ein bisschen Anleitung, wie viel von den einzelnen essentiellen Nährstoffen wir denn benötigen. Ist vielleicht jetzt die komplizierteste, aber vielleicht auch die wichtigste Folie hier überhaupt. Ich werde immer wieder gefragt, wie viel Vitamin D brauche ich denn? Ich sage, ich kann keine fixe Dosis sagen, sondern die optimale Dosis ist eben die, mit der ich einen Spiegel von 40 bis 60 Nanogramm oder 100 bis 150 Nanomol pro Liter kriege. Und ein dünner Mensch, der viel in die Sonne geht, braucht vielleicht nur 2000 Einheiten am Tag. Und ein Übergewichtiger, der die Sonne eher meidet, der braucht vielleicht tatsächlich 10.000 am Tag. Das kann man nicht genau vorhersagen. Paar Anleitungen habe ich dazu gegeben, aber es kommt auf den Spiegel an, nicht auf die Dosis. Also, wie gesagt, 5.000 ist der Richtwert. Beim Zink ist für den Erwachsenen so der Richtwert etwa 15 Milligramm. Es gibt Präparate mit 14, mit 15 Milligramm, da liegen die meisten richtig. Damit kommt man niemals in eine Überdosierung. Wenn man den Spiegel messen möchte im Blut, das sollte so der mittlere Normbereich erreicht werden. Da möchte ich gar nicht ganz große Abweichungen haben, einfach so in der Mitte des Normbereiches. Da stimmen die Labore. Beim Selen stimmen die Laborwerte nicht. Ja, die sind viel zu niedrig gewählt, wie beim Vitamin D auch. Beim Selen strebe ich einen Spiegel an der oberen Grenze des Normbereichs, vielleicht sogar ein ganz klein bisschen drüber. Also die Serumspiegel sind meistens so 90 bis 120 oder 60 bis 120. Da hätte ich gern 120 bis 150 als Optimalwert. Die Vollblutwerte liegen meistens bei 100 bis 150. Da hätte ich gern 150 bis 200. Also ganz minimal oberhalb des Normbereiches. Die meisten brauchen dafür 50 bis 100 Mikrogramm am Tag. Und Q10 kommt man in der Regel mit 50 bis 200 Milligramm gut aus. Da würde ich, wenn man den Spiegel misst, auch den kann man im Serum messen, würde ich einfach auch im mittleren bis oberen Normbereich sein. Liegt der jetzt ein bisschen drüber, schadet es auch nicht. Man kann sich mit Q10 nicht vergiften, ist unmöglich. Aber das Vier-Fünffache der oberen Norm muss es auch nicht haben, ja. Und Omega-3, auch hier kommt es wieder überhaupt nicht auf die Dosis an, sondern auf den Spiegel. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser wichtige Omega-3-Index sollte bei 8 bis 11% liegen. Dann liegen wir genau richtig. Und da muss man auch keine Angst vor Nebenwirkungen wie Vorflimmern oder so haben. Das sind auch die Bereiche, in denen das Vorflimmern am allerwenigsten auftritt, ist der Spiegel. Niedriger haben wir sogar mehr Vorflimmern. Ja. Es wird immer vor dem zu viel gewarnt und wird gesagt, ah, da gibt es Vorflimmern. Nein, niedrige Omega-3-Spiegel sind auch mit erhöhten Vorflimmern verbunden. Das sagen uns die Kardiologen aber nicht. Ja. Und wie gesagt, die meisten bräuchten dafür 2 Gramm EPA-DHA. So, jetzt aber die sekundären Inhaltsstoffe und einer der bekanntesten ist das Resveratrol. Und ja, zu Hause mal nachdenken, wo das drin ist. Ich glaube, die meisten ahnen es schon. Ja.
Da sind wir wieder bei den
Also
Beinschläuchen.
hier nochmal eine Meta-Analyse dazu zur Langlebigkeit bei verschiedenen Tierarten. Bei Menschen ist es natürlich schwer zu erforschen, bräuchte man ja Jahrzehnte auch, aber bei Tierarten hat man es mittlerweile schon gut erforscht. Und ganz eindeutig, Resveratrol wirkt Lebensverlängerung bei Hefepilzen, Würmern, Fruchtfliegen und Mäusen. Also ganz, ganz unterschiedliche Lebewesen. Okay, die Mäuse sind uns ja genetisch noch am allernächsten. Und vermutlich ist es beim Menschen nicht viel anders. Und hier mal noch eine andere Studie, die zumindest Hinweise darauf gibt, dass es beim Menschen ähnlich sein müsste. Sirtuin 1, das ist so ein Faktor der Longevity, ist mittlerweile bekannt und anerkannt, dass Sirtuin 1 dafür eintritt. Und wir wissen, Kalorienrestriktion, also mal ab und zu fasten oder wo eher Schmalhans Küchenmeister ist, also wo man eben eher wenig isst, ja, ist im Tierversuch, aber auch bei Menschen ein sehr guter Gesundheits- und lebenserhaltender Faktor, ist mittlerweile unbestritten bei Longevity. Und Resveratrol erhöht Cytokin 1 beim Menschen, aber genauso wie eine Kalorienrestriktion. Beide sind geeignet, diesen Faktor Cytokin 1 zu erhöhen und beide tragen damit vermutlich auch zur Lebensverlängerung bei. Ja, wo ist das tolle Resveratrol nun drin? Ja, jetzt ist die Frage, die ich eigentlich vorhin stellen wollte, aber die meisten haben sie, glaube ich, beantwortet, der Rotwein. Und er ist natürlich nicht nur im Rotwein drin, er ist in der Weintraube natürlich auch drin. Also man darf, aber man muss jetzt keinen Rotwein trinken. Die Frage ist, wie viel davon? Das wird dann, glaube ich, für einige, ich sage jetzt mal, ernüchternd sein. Denn wo ist wie viel drin? Generell in allen roten Früchten ist Resveratrol drin. Also es muss gar nicht der Rotwein sein. Also in Preiselbeeren ist mit 3 Milligramm sogar eine ganze Menge drin. Erdbeeren nicht ganz so viel, aber alle roten Früchte haben relativ viel Resveratrol. Und ja, hier eben der Rotwein, das ist von Art zu Art, von Rebsorte zu Rebsorte doch sehr, sehr unterschiedlich. Die meisten haben so zwischen 0,3 und 3 Milligramm pro 100 Gramm. Pinot Noir ist einer der reichsten. Der hat 14 Milligramm pro Liter. Das ist schon eine ganze Menge. Und das Präparat, was ich bevorzuge als Kombinationspräparat, da sind 70 Milligramm in der Tagesdosis. Also da müsste man 5 Liter Pinot Noir am Tag trinken. Ist dann auf Dauer vielleicht doch auch nicht so richtig lebensverlängert. Also mal ein Gläschen Rotwein hat man schon so ein bisschen, aber auf richtig pharmakologische Dosen kommt man damit nicht. Da kommt man einfach um gutes Präparat nicht drum herum. Der nächste Stoff in diesem Zusammenhang ist das Quercetin. Und da ist die Datenlage viel, viel größer. Und ich will jetzt nicht mit allzu viel Studien langweilen. Ich habe gerade heute Morgen nochmal nachgeguckt. Bei PubMed, der größten wissenschaftlichen Datenbank, gibt es mittlerweile 599 Artikel, wenn man das Stichwort Quercetin eingibt. Unglaublich viele. Und ich habe nur mal so einige ganz wichtige, ganz kurz herausgegriffen, die ich aber sensationell finde. Hier so eine Zusammenfassung: Quercetin und metabolisches Syndrom. Also metabolisches Syndrom besteht ja aus Übergewicht, Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerte, Diabetesneigung. Wenn wir dieses Konglomerat an Symptomen haben, sprechen wir vom metabolischen Syndrom, was mit einer deutlich verringerten Lebenserwartung, aber auch Qualität verbunden ist. Und hier kann Quercetin tatsächlich präventiv gut wirken. Und hier auch ganz spannend, bei Covid-19 wurde es eingesetzt, ja. Systematische Meta-Analyse. Und da hat man gesehen, dass es doch deutlich weniger. Ach, ich hab das ja nachher nochmal. Ich zeige das gleich nochmal. Das habe ich jetzt doppelt. Erst nochmal das hier. Hier Flavonole. Das sind diese bestimmten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, von denen Quercetin einer der wichtigsten ist. Und da hat man gesehen, in einer großen US-Studie, wenn Menschen viel von diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen haben, gibt es ein Drittel weniger Todesfälle. Und hier jetzt nochmal, ja, jetzt nochmal diese systematische Untersuchung bei Covid-19. Da hat man sich tatsächlich gesehen, wenn man Menschen in der Covid-Zeit Quercetin gegeben hat, und andere nicht, dann hatten die, die Quercetin genommen hatten, 70% weniger Krankenhausaufenthalte, 73% weniger sind auf die Intensivstation gekommen. Und 80% weniger Todesfälle, wenn Quercetin vorbeugend genommen worden ist. Wir wissen aus anderen Studien, Vitamin D wäre ein anderer Gamechanger gewesen. Omega-3 reduziert die Todesrate auch um 3/4. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Leute wären mit Vitamin D, mit Omega-3 und mit Quercetin ausgestattet gewesen. Wir hätten keine Krise. Wir hätten überhaupt keinen Lockdown gehabt. Hat irgendjemand von Ihnen draußen an dem Bildschirm mal eine Fernsehsendung, eine Talkshow, Maybrit Illner, Maischberger, mal irgendwas über Quercetin, Vitamin D oder Omega-3 in der Krise gehört? Ich habe es nicht gehört. Ja, alles Quatsch, alles Blödsinn, da gibt es keine Studien. Nee, es gibt nicht nur Studien, es gibt Meta-Analysen. Es gibt zuhauf Studien, die zusammengefasst werden können. Also Quercetin, einer der spannendsten Stoffe in der Longevity, aber auch wenn mal wieder Infektionskrisen kommen. Die nächste Pandemie wartet bestimmt schon. Dann rechtzeitig mit Quercetin eindecken.
Gute
Und
Vorbeuge
wo ist
jetzt
es
in dieser Zeit, ne?
jetzt in dieser Zeit? Wäre vielleicht auch nicht schlecht, ja. Und wo kommt das vor? In sehr, sehr vielen Gemüse- und Früchtesorten kommt es vor. Ich habe jetzt mal hier so die Äpfel da als Paradebeispiel gebracht, aber auch Zwiebeln, Brokkoli, Kapern, viele, viele andere. Sanddorn ist besonders reich daran, hat 62 Milligramm Quercetin pro Kilogramm pro Kilogramm. Aber naja, ein Kilogramm Sanddorn, das isst man ja auch nicht so ohne weiteres. Ja. Der recht sauer. Und mein Präparat hat 100 Milligramm, hat fast 2 Kilogramm Sanddorngehalt. Also schon ganz schön viel. So, und jetzt kommt zum krönenden Abschluss, kommt noch das Spermidin. Gibt es wenige Studien dazu, aber wir wissen viel aus der Physiologie. Spermidin fördert ganz eindeutig die Autophagie der Zellen. Oh, was ist das denn? Für die Autophagie hat es immerhin 2016 einen Medizin-Nobelpreis gegeben. Der japanische Professor Ushumi hat nämlich das entdeckt, dieses Prinzip der Autophagie, dass quasi im Körper unnütze, alte Substanzen, Zellen, Zellbestandteile selbst verdaut werden. Autophagie heißt ja selbst fressen, also dass wir Teile von uns selbst auffressen, die aber eben unnütz geworden sind. Und wenn wir das gut können, dann bilden sich neue Strukturen, neue Zellen besser nach. Das heißt, es trägt dann insgesamt zur Verjüngung bei. Und dieser Autophagieprozess wird als maßgeblich angesehen in der Verhinderung von chronischen Erkrankungen, dem Jungbleiben von Organen, natürlich auch im Jungbleiben des ganzen Menschen. Und da wissen wir, einer der Hauptfaktoren, der diese Autophagie anregt, ist das Fasten, sei das das 16-Stunden-Fasten, sei es das zweiwöchige Fasten. Beides ist gut geeignet. Und von den Substanzen ist Spermidin eine der besten Substanzen, die die Autophagie anzuregen vermag. Die Lebensverlängerung ist auch bewiesen, aber bisher auch nur bei Hefepilzen, bei Fliegen und bei Würmern. Aber immerhin, wenn wir bedenken, dass wir weit, weit über 90% unserer Gene mit all diesen Lebewesen gemeinsam haben, wir haben gar keine so großen genetischen Unterschiede zu denen, sollte man annehmen, dass bei uns nicht viel anders ist. Immerhin gibt es auch eine ganz gute klinische Studie dazu. Hier mal die sogenannte Bruneck-Studie, die also in Südtirol gemacht worden ist. Da hat man fast 1000 Teilnehmer 20 Jahre lang beobachtet, also mittelalte bis alte Menschen. Und man hat so die Spermidinzufuhr aus der Nahrung mit Ernährungsfragebögen errechnet. Und hat dann einfach geschaut, wer hat viel genommen, wer hat wenig genommen und wie macht sich das für die Lebenserwartung bemerkbar. Man hat die Probanden nach ihrer Spermidinzufuhr in Drittel eingeteilt, also schlechtes, mittleres, gutes Drittel, und hat gesehen, dass eben die Sterblichkeit in diesen 20 Jahren im schlechtesten Spermidin-Drittel 0,48 war. Also 48%, fast die Hälfte, sind gestorben in dieser schlechten Spermidin-Gruppe. Okay, 45 bis 84, die waren dann eben auch dann 65 bis 104 Jahre alt. Da stirbt man ja auch, ja. Aber was ist mit der in der besten Spermidin-Gruppe gewesen? Die Sterblichkeit in 20 Jahren lag da nur bei 0,38. Also absolut 10% weniger, relativ sogar 20% weniger Todesfälle in der guten Spermidin-Gruppe. Das finde ich auch schon beachtlich. Ja. Wo ist es drin? Einer der Hauptvertreter ist hier der Cheddar-Käse. Also generell ist in Käse viel drin, aber im Cheddar ist nochmal besonders viel drin. Also wer den mag, darf ab und zu mal zum Cheddar-Käse greifen. Am meisten ist in Weizenkeimen drin, aber na gut, hier 243 Milligramm pro Kilogramm. Also ein Kilogramm Weizenkeime kann man ja auch nicht auf einmal essen. Sojabohnen enthalten auch noch sehr viel, aber vielleicht möchte man da auch nicht jeden Tag einen Pfund essen. Hier, wie gesagt, der Cheddar-Käse, nur 100 Gramm aufs Brot, die kann man mal schon eben nehmen. Kürbiskerne haben auch noch recht viel. Pilz haben relativ viel. Mango auch. Also viele Gemüse, Früchte haben tatsächlich viel Spermidin, also man kann da schon einen Teil, einen guten Teil mit der Nahrung decken. Und wer dann aber zusätzlich noch was tun will und sicher gehen will, weil man die Sachen vielleicht auch nicht jeden Tag isst, ja, wie gesagt, mein Präparat, da sind nochmal 6 Milligramm in der Tagesdosis drin. Jetzt habe ich so ein großes Geheimnis um mein Präparat gemacht. Also, das nennt sich Vitalität, finde ich auch einen schönen Namen. Wenn man davon zwei Kapseln nimmt, dann hat man die Dosen, die ich eben beschrieben habe. Und da ist eben neben dem Quercetin, dem Resveratrol, dem Spermidin auch noch Q10 in sogar einer recht hohen Dosis von 100 Milligramm. Und da ist dieses eben auch erwähnte NAD drin. Also da sind fünf Substanzen reingetan worden, die für mich die wichtigsten sind von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen für die Vitalität. Und das ist auch noch bezahlbar. Das Präparat kostet, glaube ich, 1 Euro Tageskosten. Damit könnte man möglicherweise auch gut durch den Winter kommen, was die Energie und die Infekte angeht. Aber langfristig könnte es auch zur Langlebigkeit bei guter Lebensqualität enorm beitragen.
Ja, an der Stelle auch nochmal vielleicht für diejenigen, die auch sagt man Nahrungsmittel über Unverträglichkeiten haben. Ne? Wir haben das große Thema mit dem Soja, das ist ja auch ein großes Thema, aber auch der Glutenunverträglichkeiten ist natürlich sinnvoll, dann auch ein Supplement zu nehmen, ja, um, sag ich mal, auch diese Vitalstoffe aufzufüllen. Das ist, also dieses Argument, wir kommen heute nur noch mit der Nahrung zurecht, das wissen wir ja beide, dass das nicht der Fall ist. Und vielleicht nochmal als zusammenfassende Botschaft auch für unsere Zuschauer. Es geht nicht nur darum, sage ich mal, dieses Panik-Argument, ne, du willst ja lange leben, sondern es geht ja auch um die, das hatten wir ganz am Anfang ja auch, um die Qualität unseres Lebens. Vielleicht, wenn Sie dazu nochmal, auch nochmal schön zusammenfassend, auch nochmal Ihre Botschaft mitgeben, weil wir haben jetzt ganz viel Wissen, was ich sehr großartig
Ja,
finde, weil wir haben Belege
also,
dafür.
ich bin kein großer Freund von diesem Polypragmatismus. Also ich schlage mir die Hände innerlich über dem Kopf zusammen, wenn da Leute so mit zwei Plastiktüten ankommen und OPC und K2 und MSM und da alles haben. Ich habe jetzt mal hier so die fünf wichtigsten zusammengefasst. Das sind jetzt auch nicht so wenige, aber wenn jemand sagt, auch fünf kann ich noch nehmen, ja, Vitamin D, Omega-3, Q10, Selen, die Vitalität, ja. Dann wäre man damit schon mal ziemlich gut eingedippt. Wenn man sagt, nee, ist mir zu viel, ich nehme nur Omega-3 und Vitamin D und Vitalität oder ach, diese Selen Q10-Studie hat mich überzeugt, ich nehme nur die beiden Sachen, ja. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich denke, das ist noch überschaubar, auch zu überschaubaren Kosten. Und das kann eben eine Voraussetzung sein, dann auch die anderen Dinge zu machen, nämlich fitter zu werden. Wenn ich mit Q10 und NAD gut ausgestattet bin, dann habe ich mehr Energie vom Körper, von den Mitochondrien. Und wenn ich mit Vitamin D und Omega-3 eine bessere Stimmung habe, dann habe ich auch einen besseren psychischen Antrieb, zum Spaziergang zu gehen oder mich aufs Fahrrad zu setzen, ja. Also diese materiellen Dinge verstärken dann ja auch die immateriellen Dinge. Oder ich sitze nicht lustlos zu Hause vor dem Fernseher, sondern, ach Mensch, heute habe ich Lust, jetzt gehe ich mal wieder Skat spielen oder besuche das Kaffeekränzchen mit meinen Freunden. Und ja, man hat auch dafür mehr Energie. Das heißt, diese Dinge können sich alle gegenseitig noch verstärken. Das ist ja das Schöne, dass wir diese Dinge gar nicht isoliert sehen müssten. Das finde ich recht gute Perspektiven.
Definitiv. Lieber Dr. Schwedel, das war ganz, ganz großartig. Also ganz viel Wissen. Sie haben es ja schon gesagt, im Kongresspaket kann man sich die PDF natürlich auch nochmal anschauen. Für jeden, der Beweise braucht, der Studien braucht, ganz großartige Folien. Aber letztendlich die Botschaft schlechthin, wirklich das gesunde Maß und auch wirklich nicht nur auf das Gefühl zu hören, sondern vielleicht auch mal zu messen und zu schauen, brauche ich es wirklich? Ja. Um dort mal wirklich auch so für sich selbst so seine eigene Studie zu machen. Ganz großartig.
Genau. Ich habe noch so drei Abschlussfolien, die würde ich auch noch gern bringen.
Sehr gerne.
Also, Thema Jungbrunnen. Sind denn Nährstoffe nun wirklich ein Jungbrunnen? Also jeder kennt ja das Bild von Lukas Cranach nach dem Älteren, also dass man auf der einen Seite dann alt reinsteigt, auf der anderen Seite jung raussteigt. Das kann man jetzt von den Nährstoffen auch nicht erwarten. Das wäre wirklich ein übertriebenes Versprechen. Aber doch lange Zeit relativ jung zu bleiben, eben bei guter Lebensqualität, ist doch, glaube ich, ein ganz hervorragender Ansatz. Und wer noch ein bisschen mehr lesen möchte, der ist mit meinem Omega-3-Buch, glaube ich, ganz gut bedient. Oder wer über alle Nährstoffe viel erfahren möchte, gibt es halt noch diese Nährstofftherapie, wo ich von Vitamin A bis Zink alle wichtigen Nährstoffe mit Dosierungen, Spiegeln, Indikationen, Vorkommen und so weiter beschreibe. Und damit bin ich schon bei der vorletzten Folie. Ich lade alle ein, auch gerne mal auf meine Homepage zu gehen. Da habe ich also, wie gesagt, auch das Original dieser Selen- und Q10-Studie, da, die findet man dort auf der Homepage. Bitte in der Menüleiste auch mal auf meinen Videokanal gehen. Ich habe mittlerweile über 250 Videos zu Migräne, zu Zink, zu Vitamin B12, zu nahezu allen Themen. Und nochmal die Firma, wo es eben diese Nährstoffpräparate gab, Selen, Q10, Vitamin D, Vitalität, ist die Firma Nadara EU. Die Omega-3-Präparate bekommt man in Deutschland bei norsan.de, in Italien bei norsan.it. Und der Code für die Präparate oder bei Omega-3 auch für den Test heißt Willkommen 15, bekommt man bei all diesen Firmen, also bei der Erstbestellung 15% Begrüßungsrabatt. In der Schweiz gibt es einen anderen Begrüßungsrabatt, der heißt VS1325. Und damit bin ich auch schon ganz am Ende. Und ich weiß, das war jetzt sehr viel. Und das war jetzt so ein Parforce-Ritt gewesen. Und ich kann jetzt ja leider oder Gott sei Dank nicht in die Wohnzimmer hineinschauen. Aber ich hoffe, es guckt jetzt keiner so aus der Wäsche. Und wie gesagt, wer will, kann ja das Video nochmal angucken oder kann ganz in Ruhe nochmal die Folien in dem Kongresspaket sich anschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen so stark erschöpft, sondern es war nicht intellektuell überfordernd und vielleicht hoffentlich war es auch so ein bisschen unterhaltsam gewesen.
Also ich kann das nur bestätigen, lieber Dr. Schmiedel, ganz, ganz großartig, sehr, sehr viel Wissen, aber nicht nur das Wissen, sondern auch den Nutzen, den wir selber dafür, sage ich mal, ja auch mit jeder für sich auch nochmal mitnehmen kann und schauen kann, was möchte ich im Alter oder auch jetzt schon, wenn ich merke, die Kraft ist nicht mehr so ganz da wie mit 20. Ja, was kann ich für mich selber tun? Und das bedeutet nicht nur Gesundheit auf Dauer, sondern auch Glück, ja, wenn ich weiß, ich tue für mich etwas und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses großartige Interview. Herzlichen
Sehr
Dank.
gerne. Danke für die angenehme Atmosphäre und die guten Fragen und zu Hause alle nochmal dem Leben Jahre und den Jahren Leben zuführen und dann geht es uns doch allen gut. Alles Gute.